Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess- und Change-Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe- und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutzkompetenz zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist Peter leider nicht dabei. Ich bin alleine hier, Matthias Schwarz. Und ja, wir haben heute einen sehr spannenden Gast da, den Manuel Opitz von DeepEye Medical. Hallo Manuel, vielen Dank mal für deine Zeit und herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Matthias, freut mich sehr, hier zu sein heute.
Ja, Manuel, erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit, wie gesagt, und schön, dass du im Podcast bist. Und ja, vielleicht erzählst du, bevor wir einsteigen, was DeepEye Medical macht, was ihr so adressiert habt im Gesundheitswesen. Erzähl einfach mal ein paar Takte zu dir. Was müssen die Zuhörer, Zuhörerinnen draußen von dir wissen, um dann wirklich auch ein Bild zu haben, wer bist du und was machst du bei DeepEye?
Sehr gerne. Also ich sitze jetzt aktuell tatsächlich, wo wir uns hier virtuell unterhalten, sitze ich in München. Tatsächlich bei uns auch hier im Büro. Privat, ich bin verheiratet, habe 2 Kinder. Meine Frau ist selber Wissenschaftlerin im Gesundheitsbereich, macht dort KI-Forschung, leitet eine größere Gruppe. Dementsprechend interessieren wir uns beide natürlich auch privat immer sehr für das Thema Gesundheit, nicht nur was familiär angeht. Wir haben jetzt auch schon das erste gemeinsame Angel-Investment gemacht, was ganz spannend ist, weil sie natürlich die Technologie-Seite und ich vielleicht eher die Businessplan-Seite relativ gut einschätzen können. Ansonsten organisiere ich auch gerne Health-Tech-Stammtische hier in München, mehrere tatsächlich, oder mache auch Mentoring für 1-2 Startups. Was Urlaub und so angeht, viel mit dem Zug unterwegs, tatsächlich auch in Frankreich, weil tatsächlich die Hälfte meiner Familie aus Frankreich kommt, dementsprechend deutsch-französisch bei uns zu Hause. Dann gerne auch Fahrradreisen, und vom Ausbildungshintergrund her bin ich ursprünglich mal Medizintechniker gewesen. Habe in diversen Ländern studiert, Deutschland, Irland, Schweiz. Habe danach noch ein MBA-Programm gemacht in Frankreich, Deutschland, Italien. Bin quasi auf die dunkle Seite gewechselt und dementsprechend jetzt auch vertrete ich meistens dann eher den wirtschaftlichen Aspekt in den Startups, wo ich gearbeitet habe oder dann selber auch gegründet habe.
Ja, spannend, wirklich eine Vielfalt, Palette, aber ich glaube, das zeichnet auch am Ende des Tages, ne, das Engagement aus, und das ist eigentlich eine super Überleitung zur nächsten Frage, Manuel. Hast du mir jetzt wirklich eine super Brücke gebaut, um das mal so aufzugreifen. Du hast jetzt schon so ein bisschen erzählt, was du alles schon gemacht hast. Vor DeepEye, auch vor der Gründung, hast du ja Erfahrung gesammelt in deinem beruflichen Leben. Kannst du uns da vielleicht nochmal so 2-3 Einblicke geben, was da tatsächlich auch der ausschlaggebende Moment oder der eine Moment war, zu sagen, hey, ich gehe jetzt mit DeepEye Medical rein, was ihr macht, da kommen wir gleich noch dazu. Da vielleicht tatsächlich auch nochmal so, gab es irgendwie so einen entscheidenden Punkt, ich muss da jetzt was machen, ich muss da was gründen, oder ist das eher so entstanden auf einer Fahrradtour mit deiner Frau oder wie auch immer?
Also ich bin tatsächlich jetzt nicht so der geniale Erfinder. Es ist eher umgekehrt. Ich werde meistens angesprochen von genialen Erfindern. Also in der Regel sind das Ärzte, die selber tatsächlich ein Problem haben in ihrer klinischen Praxis. Und das sind auch Ärzte, die dann nicht locker gelassen haben und sagen, ich akzeptiere das jetzt so, sondern die getüftelt haben, vielleicht auch irgendwie mit Studenten oder Doktorandinnen, haben eine Lösung dafür gefunden, die sie bei sich vielleicht auch schon ausprobiert haben in der Praxis oder in der Klinik, und die sich jetzt die Frage stellen, naja, wie mache ich das denn jetzt tatsächlich auch dem Patienten zugänglich? Weil wir brauchen ja einerseits eine Zulassung. Das Ganze ist natürlich auch, wenn das prototypisch aufgebaut ist, nicht immer übertragbar auf andere Krankenhaus- oder Klinik-Settings oder auch Privatpraxen. Und genau dort wurde ich tatsächlich jetzt auch für DeepEye wieder angesprochen. Das war dann in dem Fall über mein MBA-Netzwerk während einer Elternzeit. Ich war gerade auf dem Weg raus aus meinem vorherigen Startup und hatte eigentlich auch ein paar eigene Projekte mir angeschaut, die auch jetzt Gründungsprojekte, und habe dann aber eben eingewilligt, eben hier einen Businessplan mitzugestalten und habe auch einen familiären Bezug dazu, muss ich sagen. Also jetzt geht es ja in meinem Fall gerade um Augenerkrankungen, um insbesondere die altersbedingte Makuladegeneration. Und ich habe selber tatsächlich drei Fälle davon in der Familie. Das heißt, ich selber habe auch ein deutlich erhöhtes Risiko, das selber zu bekommen, wenn ich älter werde. Und ich sehe natürlich auch aus einer Angehörigenperspektive bei meinen Eltern, Onkels, Tanten, die ständig mit meinen Großeltern dorthin fahren mussten, wie das Ganze den Familien auch zu schaffen macht. Und das heißt, diese persönliche Komponente hat sicherlich Ausschlag gegeben dazu, dass ich erstmal eingewilligt habe, dort zu unterstützen. Und ich habe dann aber während des Businessplanschreibens gemerkt, dass das eigentlich eine so geniale Lösung ist, die sich relativ gut auch skalieren lässt und einen unglaublichen Impact auf die Patienten haben kann, weltweit, dass ich gesagt habe, nee, das möchte ich eigentlich selber machen. Und so ist dann auch gekommen. Dann sind wir eben, ich glaube, die ersten Gespräche waren im Juni 2021, dann haben wir den Businessplan aufgestellt, zusammen mit einem anderen technischen Experten, der auch schon relativ lange hier entwickelt in München, und haben dann den Businessplan bis August quasi fertiggestellt und im September dann gesagt, naja, wir würden auch mitmachen. Und im Oktober haben wir dann gegründet, 2021.
Okay, super. Ja, spannende Reise. Da tatsächlich auch wieder super Überleitung direkt zur nächsten Frage. Du hast jetzt schon so ein bisschen angerissen, was ihr macht, aber auch da hole uns vielleicht einfach nochmal ein bisschen ab. Was macht jetzt Deep Eye Medical genau? Wie muss man sich das vorstellen? Und welche besonderen Herausforderungen, du hast es gerade mal angerissen, aber sprecht ihr im Gesundheitswesen an mit eurer Lösung?
Also jetzt bei uns ist es einmal so, wir wollen mit einer KI-gestützten Software, davon gibt es ja heute viele am Markt oder vielleicht auf dem Weg zum Markt. In unserem Fall geht es hier aber tatsächlich nicht darum, dass wir eine neue Screening-Lösung etablieren wollen. Das machen tatsächlich ungefähr 80% dieser Fälle oder auch eine Diagnostikunterstützung oder eine Biomarkerdetektion, sondern es geht bei uns wirklich um eine Verbesserung der Therapieplanung. Wir halten das für den schwierigsten und auch mit Abstand teuersten Schritt in eben der Netzhautbehandlung, die am Ende Blindheit verhindern soll. Und wir wollen jetzt eben mit dieser Lösung den Sehkraftverlust und die potenzielle Erblindung von Patienten verhindern. Wir sehen aktuell, ist das immer noch, sind das immer noch die häufigsten Erblindungsursachen in Ländern wie Deutschland, ist die altersbedingte Makuladegeneration, aber auch diabetische Augenerkrankungen oder auch Venenverschlüsse sind die häufigsten Ursachen. Rund 2/3 aller Erblindungen gehen darauf zurück. Theoretisch muss niemand mehr blind werden, weil die Medikamente, die das verhindern können, die gibt es bereits, die stoppen diesen Erblindungsprozess oder Sehkraftverlust. Nur sie werden im Endeffekt eigentlich nicht optimal angewendet, weil eben viel Wissen über die Patienten einfach fehlt. Und dieses Wissen wollen wir jetzt Augenärztinnen in Deutschland flächendeckend zur Verfügung stellen, aber auch in anderen europäischen Ländern und langfristig natürlich weltweit.
Ja, super spannendes Thema. Jetzt sagtest du KI da, also du hast auch gesagt, na, es gibt ganz viele, die auf dem Weg sind. Es gibt vielleicht auch einige, die KI draufstehen haben und keine KI drin haben, aber das ist ein anderes Thema am Ende. Da vielleicht nochmal die Frage, wie muss man sich das jetzt genau vorstellen? Also wie wirkt da jetzt, ich sage jetzt mal, wirkt jetzt mal in dieser ganzen Therapie-Thematik, wie wirkt da die KI? Wie muss man sich das jetzt praktisch vorstellen? Wie läuft das ab?
Also KI ist, wie du schon sagst, ein mittlerweile ja auch ein gewisses Buzzword geworden, und es wird ja auch von vielen anders definiert. Ne? Ob jetzt eine lineare Regression wirklich schon eine KI ist, kann man jetzt drüber streiten. In unserem Fall handelt es sich wirklich größtenteils um Deep Learning. Nicht alles, was wir tun, ist tatsächlich auch Deep Learning, aber am Ende gucken wir uns schon Bildgebungsdaten an, also nutzen Convolutional Neural Networks, auch eine relativ etablierte Technologie, die jetzt seit 18 Jahren eigentlich vorhanden ist, sicherlich vielleicht noch ein bisschen effizienter geworden ist mittlerweile und verfügbarer. Aber eigentlich gibt es das schon relativ lange. Und wir sehen auch in der Radiologie gibt es schon viele etablierte Lösungen in dem Bereich und sogar auch in der Augenheilkunde. Tatsächlich eine oder die erste autonome KI im Gesundheitsbereich, die jemals eine Zulassung erhalten hat, war in der Augenheilkunde. Die letzten Jahre ist nur leider nicht mehr viel nachgekommen, und wir sehen eben, das war so eine Screening-Applikation. Also wie finde ich Leute, die ich dann zum Augenarzt schicken müsste, beim Optiker, Hausarzt oder beim Optometristen zum Beispiel. Und jetzt die Unterstützung direkt beim Augenarzt, das hat noch nicht so Einzug gehalten. Und da sehen wir eben, dass man sich viele Sachen auch übertragen kann, zum Beispiel aus der Radiologie oder Orthopädie oder Bereichen, wo ich eben auch vorher schon gewesen bin. Vieles davon wäre eben auch sehr gut in der Augenheilkunde anwendbar. Und wir fokussieren uns hier eben auf die Therapieplanung. Das heißt, wir haben Modelle, die einerseits natürlich, wie das eben auch andere KI-Tools tun, gewisse Biomarker, also sogenannte Muster in diesen Bildern erkennen, die auch ein Mensch, also oder Ärztin zum Beispiel erkennen würde und sagen würde, okay, das zeigt mir, dieser Mensch ist krank. Wie krank ist er? Was für eine Krankheit ist das? Das tun wir einerseits. Wir gehen aber eben auch noch Schritte weiter. Wir geben dazu eine Einschätzung, also klassifizieren die Patienten quasi dann auch nochmal, ob jetzt eine besonders hohe Krankheitslast gerade vorhanden ist oder eine geringe. Warum ist das wichtig? Weil das ist sozusagen die Grundlage in den Behandlungsrichtlinien in Deutschland und vielen anderen Ländern, wie jetzt zu behandeln ist. Brauchen Sie eine Injektion ins Auge oder nicht? Kann die nächste Injektion später erfolgen oder muss sie schneller wieder erfolgen, weil scheinbar eine Untertherapie vorhanden ist? Also das unterstützen wir einerseits für den Arzt. Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter über das, was Ärzte gar nicht können. Wir schauen, können quasi noch Muster in diesen Bildern erkennen, die uns darauf Hinweise geben. Und das kann, wie gesagt, selbst der beste oder die beste Expertin nicht erkennen, ob das ein Patient ist, der besonders gut auf diese Therapien ansprechen wird oder nicht. Und das ist natürlich eine Information, die für den Patienten unglaublich wertvoll ist, weil es das erste Mal überhaupt in die Information gibt, was sie in Zukunft zu erwarten haben. Die aktuelle Situation ist, man kommt rein beim Arzt, es wird eine Bildgebung gemacht und man bekommt meistens eine Spritze und dann muss man halt in einem Monat oder zwei oder drei wiederkommen. Man weiß aber nicht, was dann passiert. Und das ändern wir gerade. Also wir gehen weg von diesem Treat and Extend, wie man das heute häufig nennt, zu so einer Art Predict and Treat. Also wir sagen ein bisschen vorher, wie es in Zukunft weitergehen kann. Das machen wir natürlich jedes Mal, wenn die wieder reinkommen. Und am Ende ist die Entscheidung immer dem Arzt oder der Ärztin überlassen, was sie für das optimale Therapieschema halten. Aber mit diesen zusätzlichen Informationen geben wir ihnen mehr Sicherheit. Wir geben ihnen auch eine Möglichkeit, besser mit den Patienten zu kommunizieren und hoffen dadurch einerseits erstmal die tatsächlichen Ergebnisse zu verbessern, also sprich die Sehschärfe stabiler zu halten, als es bislang der Fall ist. Und gleichzeitig im zweiten Schritt, dadurch, dass erstens die Ergebnisse besser werden, aber auch durch die bessere Patientenkommunikation, die Abbrecherquote und sozusagen auch die No-Show-Rate, also dass sie zu spät kommen oder gar nicht mehr kommen oder komplett abbrechen, auch massiv zu senken.
Okay, spannend, bringt mich, wirft oder hat, ich, da habe ich direkt zwei Fragen. Die erste ist, glaube ich, relativ einfach. Die Zielkunden, das habe ich jetzt rausgehört, sind tatsächlich für euch dann, also euer Target ist, sind Ärzte und ja, Augenheilkundler.
Genau.
Wobei da die Frage für mich jetzt ist, ich komme ja ursprünglich so ein bisschen aus der Kassenwelt, da war ja immer das Thema Gesundheitsmanagement, also auch Betriebsärzte könnte sicherlich mal interessantes Feld sein, so jetzt als erster Impuls mal gefühlt. Sind ja keine klassischen Ärzte, die verordnen, aber die machen ja oftmals diese Augenuntersuchungen, die betrieblich vorgeschrieben sind, sind ja dann auch am Patienten, sage ich mal, relativ früh dran. Ist das auch ein Thema oder sind es wirklich die klassisch zugelassenen Kassenärzte?
Also es ist bei uns sogar noch ein bisschen spezieller. Wir haben rund 7.700 Augenärztinnen und Augenärzte in Deutschland. Davon ist der Großteil auch niedergelassen tätig. Und wir adressieren wiederum eine Subgruppe. Das sind vor allen Dingen die Netzhautspezialisten, die wiederum diese Injektion durchführen können. Dafür braucht es ein OP. Also man kann das nicht in jeder Praxis machen. Braucht sozusagen eine sterile Umgebung und es braucht eben auch dann einen OP-Pfleger oder OP-Schwester, die das Ganze unterstützen. Und dementsprechend machen das um rund 850 Zentren in Deutschland, 750 im niedergelassenen Bereich und dann die ungefähr 100, 104 großen Kliniken, die natürlich auch eine Abteilung alle für sowas haben, die Hauptabteilung. Und die führen fast 2 Millionen von diesen Injektionen jedes Jahr durch. Das ist damit eine der häufigsten ambulanten OPs, die durchgeführt wird und ist auch tatsächlich eine der, die sehr hohe Kosten dadurch aufruft. Es ist jetzt vielleicht nicht zu vergleichen mit einem sehr invasiven Eingriff. Das Ganze geht relativ schnell. Also es dauert, ich glaube, bis zu 20 Minuten, aber relativ schnell mit lokaler Betäubung und so weiter vorab. Aber wie gesagt, das ist eine relativ hohe Stückzahl, fast 2 Millionen in Deutschland, wachsende Tendenz. Vor 15, 16 Jahren gab es tatsächlich noch gar keine. Also es hat sich jetzt komplett entwickelt seitdem, weil es eben sehr viele alte Menschen betrifft und weil es das Medikament auch erst so seit ungefähr 17 Jahren eine Zulassung gibt.
Okay.
Und deswegen ist es wirklich jetzt so ein sehr gut durchgetakteter Prozess, aber auch ein sehr sicherer Prozess. Man muss wirklich sagen, die Komplikationsraten sind extrem niedrig, wenn man das mit anderen Operationen vergleicht. Und es gibt auch andere Länder, in denen das Ganze ein bisschen anders gehandhabt wird, aber in Deutschland zumindest muss es immer noch ein Netzhautspezialist oder eine Netzhautspezialistin sein, zu unterstützt vom OP-Pfleger in einem OP.
Okay. Spannend. Und da die zweite Frage ist tatsächlich, weil du das gerade angesprochen hast, das ist die Thematik, war am Anfang, also was die Vergütung angeht, bei den, also ihr seid dann über die Ärzte, wie seid ihr da in der Vergütung? Erster Teil der Frage. Und der zweite Teil der Frage, wie ist es tatsächlich, wird es von den Ärzten aufgenommen? Weil oftmals hört man ja bei solchen Lösungen, die die Ärzte entlasten, da ist erstmal eine gewisse Skepsis da. Also eher so, da wird jetzt mein Fachwissen, meine Expertise angegriffen. Was sind da deine oder eure Erfahrungen?
Ja. Also was man sehr klar sagen muss, im Gegensatz zu diesen Screening-Lösungen, die häufig eben autonom funktionieren, sind wir nur ein Unterstützungssystem. Also wir geben nur eine Zweitmeinung an diese Ärzte und wir sehen eben, das gibt es auch schon im Feld. Aktuell sind das eben häufig eben menschliche Expertinnen und Experten und tatsächlich ist genau daraus auch DeepEye entstanden. Also unsere Mitgründer haben tatsächlich in einem großen Teleophthalmologie-Netzwerk, was schon 2011 gegründet wurde und mittlerweile den ganzen Nordwesten von Deutschland umfasst, haben die angefangen, eben sozusagen mit einer Experten-Zweitmeinung diese Therapie zu unterstützen und kooperieren dort auch mit mehr als 60 niedergelassenen Augenärztinnen und Augenärzten, die sozusagen da auch die Nachsorge vor Ort machen können. Und das Ganze wird dann eben in mehreren OP-Zentren im Münsterland durchgeführt. Also jeder vierte Patient läuft in dem Bereich, läuft mittlerweile sozusagen durch dieses System. Und sie haben dann eben auch getrackt, wie sich sozusagen die Outcomes, also die Sehschärfe tatsächlich entwickelt hat, genauso wie man das ja auch in Studien tut. Und haben festgestellt, dass sie tatsächlich die gleichen Ergebnisse wie in Studien erzielen, was also in der Realität, was ungefähr dreimal besser ist als der Durchschnitt in Deutschland. Das ist also wirklich ein frappierender Unterschied. Gleichzeitig haben sie eben auch zeigen können, dass über 2 Jahre und 2.500 Patienten ungefähr doppelt so viele Patienten erstens zur Therapie gekommen sind und auch in der Therapie geblieben sind. Also normalerweise brechen fast 2 Drittel der Patienten innerhalb der ersten 24 Monate ab, weil sie diese Behandlungslast, also immer dahin fahren, lokale Anästhesie, Bildgebung und so weiter, da kann man den ganzen Tag schon zum Teil für einplanen. Mittlerweile geht es auch manchmal ein bisschen schneller, für viele nicht tragbar ist. Und aus dieser Idee, dass sie gezeigt haben, es ist eine massive Verbesserung möglich durch so eine Zweitmeinung, haben wir jetzt die KI entwickelt. Und die Frage ist natürlich absolut, akzeptieren das die Augenärzte? Und wir können das auch noch nicht abschließend sagen. Es gibt dazu bislang gar keine Studien. Wir unterstützen tatsächlich zum Beispiel gerade aktuell 2 unabhängige Studien. Die eine wird gerade in Augsburg durchgeführt, die andere in München, die genau diese Frage untersuchen. Möchten Augenärztinnen von einer KI unterstützt werden? Und wenn ja, wie? Das müssen natürlich für uns Ergebnisse herauskommen, die hochrelevant sind. Wir werden auch eigene Studien durchführen, sobald wir die Zulassung haben. Wir warten aktuell noch auf die CE-Kennzeichnung. Wir hoffen darauf, das ja, einigen Monaten zu bekommen. Und dann werden wir sehen in unseren Studien, wie die Akzeptanz einerseits ist. Wir kennen natürlich einige, die schon sehr bereit sind, das Ganze auszuprobieren. Wir sind gerade auch dabei, erste Pilotstudien durchzuführen. Aber am Patienten darf es aktuell natürlich noch nicht angewendet werden. Dafür müssen wir erst auf die Zulassung warten.
Okay, verstanden. Und der erste Teil der Frage, da vielleicht nochmal kurz zurückzukommen, ist tatsächlich über Vergütung. Also das heißt, ihr seid in den Zentren und ihr werdet über die Zentren vergütet als zusätzliche Leistung. Oder wie ist das Geschäftsmodell dahinter?
Ja, also das hängt ein bisschen vom Land ab, in dem wir sind.
Okay, klar.
Deutschland ist natürlich ein Markt, der gerade in dem Bereich relativ stark von Selektivverträgen geprägt ist. Also da gibt es weit über 40 Stück, die genau diese Versorgung tatsächlich qualitätsgesichert durchführen. Das heißt, hier gibt es schon mal Möglichkeiten für Ärzte, deutlich mehr zu verdienen, wenn sie eben so eine qualitätsgesicherte Versorgung durchführen. Und sowas kann eben auch durch eine Zweitmeinung abgesichert werden. Dazu sehen wir natürlich auch das Potenzial einfach einer langfristigen Erstattung, weil wenn man sich das mal aus Sicht der Kassen anguckt, also aktuell kostet so eine Therapie pro Jahr ungefähr 10.000 Euro pro Patient. Das ist relativ viel, gerade wenn man sich die Stückzahlen anschaut. Gleichzeitig kostet aber jemand, der eine Sehbehinderung erlitten hat, und ich spreche noch nicht mal von Legal Blindness, bis zu 25.000 Euro, blind vielleicht auch noch mehr. Und dementsprechend ist natürlich eine sehr hohe Motivation da, die Leute in dieser blindheitsverhindernde Therapie zu halten, mal ganz abgesehen von der ethischen Seite. Und deswegen gibt es ja eben auch zum Teil diese Selektivverträge. Und wir hoffen natürlich auch hier nach gewissen Studien langfristig in das Erstattungssystem irgendwie reinzupassen. In anderen Ländern gibt es dort deutlich klarere Wege, da gibt es vielleicht nicht nur DiGAs, sondern da gibt es eben auch für andere digitale Unterstützungsmethoden für Ärztinnen und Ärzte schon Erstattungsmöglichkeiten. Und natürlich gibt es eben auch andere Stakeholder, die Interesse daran haben. Also es ist schon so, dass beispielsweise unsere Therapieunterstützung die Spritzenanzahl verändern wird. Also wir reduzieren ja gleichzeitig über Therapie, unnötige Spritzen, als auch unter Therapie. In Ländern wie Deutschland, aber auch zum Beispiel anderen Ländern wie USA, gibt es eine massive Untertherapie. Das heißt, natürlich ist es auch gerade im Sinne der Diagnostikhersteller als auch der Pharma- und Medikamentenhersteller, dass so ein Tool vielleicht zum Einsatz kommt. Und am Ende können wir natürlich auch den Ärzten einen gewissen, sage ich mal, monetären Benefit zeigen. Den meisten liegt natürlich erstmal das Wohl der Patienten am Herzen. Das ist ja auch das Wichtigste, weil es gibt nichts Frustrierenderes, als eine Patientin zu haben, die gerade mit 3, 4 Injektionen stabilisiert wurde, wo es so vielleicht initial eine leichte Sehverbesserung wieder gab, weil die Netz sozusagen trockengelegt wurde, die Blutungen wurden resorbiert. Und dann kommt diese Patientin nicht mehr. Das ist sehr, sehr, sehr frustrierend. Tatsächlich bei der aktuellen Arbeitslast fallen solche Leute dann leider häufig aus dem System einfach raus. Da kann man nicht groß nachtelefonieren. Und hier hoffen wir eben durch diese Adhärenzsteigerung, dass die Leute pünktlich kommen, aber auch Persistenzsteigerung, also früher hat man es Patientencompliance genannt, dass sie eben in der Therapie bleiben. Das ist dann eine sehr große Befriedigung natürlich für das Berufsbild dieser Augenärzte und Augenärzte, was ja aktuell sowieso auch ein sehr voller Beruf ist, weil ich meine, wo sonst hat man die Möglichkeit, wirklich mit, ich sag mal, relativ kleinen Eingriffen, wie zum Beispiel auch einer Katarakt-OP, wo die Leute hinterher wieder sehen können oder hier in dem Fall mit ein paar Injektionen das Sehvermögen wieder zu verbessern, dass Leute auf einmal wieder die Zeitung lesen können, vielleicht sogar wieder Auto fahren können. Also diese Befriedigung, das steht, glaube ich, für die meisten erstmal im Vordergrund. Aber wir hoffen eben natürlich auch, dass es in die Erstattungslandschaft sich natürlich einfügen wird und in anderen Ländern wird das sicherlich schneller gehen. Auch in den USA gibt es dort schon erste Erstattungscode, genau für solche Unterstützungssysteme im Bereich der Radiologie. Und dort werden wir natürlich dementsprechend auch Studien durchführen, um den klinischen Mehrwert nachzuweisen und eben dann auch diese Erstattung zu erhalten.
Das heißt, ihr seid aber tatsächlich schon nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern schon auch auf anderen Märkten am Testen, ich sage mal, pilotieren, nenne ich es jetzt mal. Vielleicht sicherlich, weiß nicht, Frankreich ist sicherlich auch ein interessanter Markt, nicht nur
Ja.
aufgrund der Einführung, natürlich, klar, aufgrund, ne, deiner, also wer bisher hier noch nicht gehört hat, sollte ganz zum Anfang gehen. Dann wird der Bogen rund, mit Frankreich, natürlich auch mit der neuen, ja, also die haben ja so ein ähnliches DiGA-System jetzt auf den Weg gebracht. Ganz spannend, das zu beobachten, da was passiert. Das heißt, ihr seid da schon auch im europäischen, aber auch außereuropäischen Ausland unterwegs und am Pilotieren, habe ich das richtig verstanden? Also nicht nur
Ganz
Dachraum.
genau. Also wir haben uns sogar bewusst ganz am Anfang, direkt nach der Gründung, in ein, sag mal, internationales Accelerator-Programm gegeben. Goal Track heißt das. Und das hat unter anderem eben genau diesen Sinn, Richtung USA die Startups frühzeitig zu bringen. Wir hatten auch überlegt, direkt dort als erstes zu launchen, haben dann aber aus mehreren Gründen uns erstmal für Deutschland entschieden und sehen aber eben der größte Bedarf weltweit oder die größte Last in dem Gesundheitssystem aktuell ist in den USA wegen vieler alte Leute, viele Diabetiker. Die zweitgrößte Markt ist sozusagen Japan, auch wiederum sehr viele alte Leute. Und der drittgrößte ist natürlich dann Deutschland, beziehungsweise wenn man die EU zusammennimmt, ist auch der zweitgrößte Markt. Hier gibt es eben, wie gesagt, viele ältere Menschen, die jetzt eben den Bedarf haben oder eben auch viele Diabetiker. Das Problem haben wir jetzt in anderen Ländern zum Teil noch nicht so ausgeprägt, weil dort eben die Bevölkerungsstruktur einfach noch jünger ist. Trotzdem, auch in Afrika werden im nächsten 20, 30 Jahren 1 Milliarde Menschen dazukommen, die dann auch über 60 Jahre sind und die dann auch betroffen sein können. Das heißt, das Problem kommt dort auch, aber zeitversetzt.
Okay. Und von der Größe des Teams her, wie handelt ihr das tatsächlich, wenn ihr weltweit agiert? Das ist ja schon auch jetzt einmal aus der Vertriebsstruktur raus. Also ihr habt natürlich eine sehr spitze Zielgruppe, so wie du es vorhin ausgeführt hast. Aber die müssen ja tatsächlich dann über verschiedene Wege trotzdem erreicht werden, überzeugt werden, mit Demos versorgt werden. Also verschiedene. Und jede Kultur ist ja auch anders. Ne? Die japanische Kultur ist wieder eine andere wie die afrikanische und so weiter. Wie schafft ihr das tatsächlich da, den Spagat? Macht ihr das alles selber oder habt ihr vor Ort dann auch wirklich schon auch Leute, die für euch im Markt agieren und dort verortet sind?
Beides, beides
Okay.
sozusagen. Genau. Also wir haben uns eben von Anfang an eben jetzt über diese Accelerator-Programme schon auch damit aufgestellt. Wir haben auch gleich, sage ich mal, unser akademischer Mitgründer ist ein Amerikaner, der eben lange aber jetzt in London als Professor gelehrt hat, die eben auch hinter der KI sozusagen steckt und jetzt aber auch wieder in die USA zurückgegangen ist. Das Programm hat natürlich geholfen, dass wir wirklich dann mit dem Nummer 1 Key Opinion Leader aus dem Bereich und der Nummer 3 sehr intensive Gespräche auch schon frühzeitig führen konnten, um das Ganze, sage ich mal, in die grobe Struktur zu bringen. Die Bedarfe sind schon immer etwas leicht unterschiedlich je nach Land. Also das Produkt Europa unterscheidet sich etwas vom US-Produkt. Wir haben auch ein paar Märkte gefunden, wo es zum Beispiel auch nicht so gut reinpasst, unser Produkt. Nehmen wir zum Beispiel mal Österreich oder die UK, wo einfach die Versorgungsstruktur ganz, ganz anders ist in diesem speziellen Bereich, wo wir unterwegs sind. Und dementsprechend sind das halt die Kernmärkte und wir informieren uns jetzt regelmäßig durch Konferenzen. Ich war gerade wieder eine ganze Woche dort drüben, eben letztes Jahr auch. Wir haben dort dann eben auch an so einem iPitch teilgenommen und auch den Publikumspreis gewonnen letztes Jahr. Auch dieses Jahr wieder. Wir haben jetzt auch schon den ersten Piloten, der dort letztes Jahr schon losgelaufen ist, jetzt nochmal nachverfolgt. Nehmen gerade jetzt den zweiten Piloten dazu in den USA. Also diese Touchpoints haben wir schon immer. Es ist eben ein sehr globaler Markt mit rund 220.000 Augenärzten weltweit, davon eben der Großteil in diesen alternden Gesellschaften und ungefähr 50, 60.000 Netzhautspezialistinnen und Spezialisten. Die Lösung kann tatsächlich auch von normalen Augenärzten eingesetzt werden und in manchen Ländern wie zum Beispiel UK oder eventuell auch Kanada könnte sie sogar von Nurses eingesetzt werden. Also das ist eben schon immer sehr abhängig davon, in welches Land man sich anguckt. Aber grundsätzlich ist es für uns wichtig, dass wir gleich eine globale Lösung bauen, die auch plattformunabhängig ist. Und damit kommen wir sozusagen zu dem, wie schaffen wir das Ganze? Wir haben enge Marketing- und Distributionspartnerschaften mit den führenden Diagnostikherstellern aus dem Bereich. Das sind Firmen, zum Beispiel der Weltmarktführer ist Heidelberg Engineering hier aus Deutschland. Ich müsste einmal kurz einen Cut machen, sorry. Sorry, eine Sekunde. Ja, wir arbeiten da unter anderem mit dem Weltmarktführer zusammen. Das ist jetzt in dem Bereich Heidelberg Engineering, die einen relativ großen Weltmarktanteil global haben, aber zum Beispiel auch mit der Nummer 3, Topcon Healthcare. In Summe haben die größten Diagnostikhersteller so eine Marktabdeckung 80, 90% in den meisten Märkten tatsächlich weltweit. Und das heißt, deren Geräte stehen dann in diesen Augenarztpraxen. Das ist ein relativ standardisiertes und für die Therapie erforderliche Bildgebung. OCT nennt sich das Ganze. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie Ultraschall fürs Auge. Und diese Messungen, die dort durchgeführt werden, die werden dann sozusagen ausgewertet in einer Bildgebungssoftware. Und wir haben uns in diese Bildgebungssoftware rein integriert. Das heißt, wir müssen jetzt nicht in jedem Land zu jedem Augenarzt persönlich hinfahren. Wir müssen auch dort nicht überall eine große Vertriebsmannschaft auf dem Boden haben, sondern tatsächlich arbeiten wir in diesen Marketing- oder Distributionspartnerschaften mit diesen Firmen sehr eng zusammen. Die kennen den Markt am besten. Die haben viele Leute sozusagen dort vor Ort, kennen auch ihre Augenärzte am besten und wissen, wie das Ganze dort ja, aufzugleisen ist. Und tatsächlich ist es relativ einfach. Am Ende bekommen die Leute von uns sozusagen einen Zugang und mit diesen Credentials können sie sich dann anmelden in der Plattform und sind live. Man muss nichts runterladen. Die Lösung ist sofort dort. Man braucht auch keine großes Training. Und am Ende kann das Ganze dann durch die Fachleute dort vor Ort, das sind häufig noch nicht mal die Augenärzte oder Augenärztinnen, die das Ganze bedienen, das sind dann häufig eher die DMFAs, die analysieren die Bildgebung und dann wird das Ganze sozusagen zusammen, die Bildgebung und unsere KI-Auswertung werden vom Augenarzt begutachtet. Und in den meisten Fällen bestätigen wir ja sozusagen auch das Bauchgefühl, das Fachwissen, was sie schon einbringen. Und in den wenigen Fällen, wo es mal auseinanderliegt, das sind natürlich die spannenden Fälle. Da liefern wir dann eben auch auf eine zweite Seite Zusatzinformationen, die denen helfen, nochmal nachzuvollziehen. Das ist ja mal eine große Frage, diese Blackbox-KI. Dann liefern wir sozusagen nochmal so ein bisschen Explainability dazu, dass wir bestimmte Bereiche hervorheben und sagen, hier, guck mal, da ist besonders viel davon, da ist besonders viel davon. Manchmal übersieht man sowas halt in einer stressigen Praxis. Ich meine, die haben relativ viele Patienten pro Tag. Es kann aber eben auch sein, dass die KI natürlich mal daneben liegt. In dem Fall ist dann sozusagen auch hier die Entscheidung weiterhin der Ärzte und des Arztes bleibt dann bestehen. Am Ende soll alles, wie gesagt, da immer dazu führen, dass wir möglichst wenig Über- oder Untertherapie haben, die einfach so sozusagen auch nach dem aktuellen Behandlungsschema einfach im System vorhanden ist. Die versuchen wir so weit wie möglich es geht zu reduzieren, um sozusagen einmal die Behandlungslast zu senken, aber gleichzeitig die besten Ergebnisse für die Patientinnen und Patienten zu bekommen und am Ende die auch in der Therapie dauerhaft drin zu behalten.
Also danke für die spannenden Einblicke, weil ich bin der Meinung oder ich würde jetzt behaupten, dass viele Zuhörer, Zuhörerinnen und Startups natürlich immer mit diesen ausländischen Märkten, ne, da hinschielen und sich auf den deutschen Markt konzentrieren, sich nicht trauen, Da vielleicht noch kurz eine abschließende Frage, um das rund zu machen. Jetzt hast du die Weltmarktführer angesprochen, Top 1, Top 3. Wie waren da noch die Erfahrungen oder hast du da vielleicht auch nochmal eine besondere Herangehensweise, die ihr da hattet? Oder seid ihr einfach auf die zugegangen, habt mit denen gesprochen und die waren sehr offen? Weil ich glaube, da haben viele auch immer diese Berührungsängste oder Angst, dass jetzt die Lösung von so einem Weltmarktführer zum Beispiel komplett adaptiert wird und man im Endeffekt überflüssig wird als Startup, weil die das integrieren. Hast du da vielleicht noch kurz so zwei, drei Erfahrungswerte?
Ich glaube, wir hatten hier sehr viel Glück auch einfach mit dem Timing. Wir haben uns das natürlich auch zu Beginn gleich während des Businessplans schon angeschaut. Also vor 5 Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Ich sag mal, es gibt andere KI-Startups in dem Bereich, die vor 5 Jahren losgelegt haben und die mussten erstmal ihre eigene Bildgebungsplattform entwickeln und zulassen. Das haben wir uns jetzt quasi komplett gespart und vielleicht hat uns das sogar geholfen, dass durch diesen gewissen Druck, der dann entstanden ist auf die Weltmarktführer, haben die ihre Plattform geöffnet und werden jetzt immer interoperabel. In der Radiologie ist das Standard. Tatsächlich ist es bei uns leider noch nicht so Standard, dass interoperable Formate wie zum Beispiel DICOM im Imaging-Bereich oder eben auch Schnittstellen wie FHIR wirklich komplett im Markt vorhanden sind, ist dann leider noch nicht so. Hier wird sicherlich jetzt aber auch gerade ein Wandel stattfinden und alle steuern jetzt mehr oder weniger gemeinsam auf dieses Ziel zu als gesamte Industrie. Wir unterstützen das Ganze natürlich und nutzen diese Möglichkeit, die sich dadurch eben geht, uns mit denen zu vernetzen. Könnten die uns ersetzen? Also natürlich könnten die es versuchen. Es ist jetzt bei uns so, unser großer USP ist die wirklich einzigartige Datenbasis, die dahinter steht. Also wir haben sehr einzigartige Real-World-Evidence oder Real-World-Daten über zum Teil 10, 12 Jahre. Das hat so, glaube ich, niemand da draußen am Markt. Also wir haben rund 1 Million OCT-Scans in unserer Datenbasis mit Patienten da drin, die zum Teil 100 oder weit über 100 Injektionen bekommen haben. Und sowas bekommt man nicht an jedem Standort. Gerade große Kliniken haben eben sehr hohe Abbrecherquoten nach 2, 3 Jahren. Dementsprechend haben die zwar große Patientenzahlen, aber nicht dann einen langen Nachbeobachtungszeitraum. Sowas kriegt man tatsächlich vielleicht eher dann in einem ländlichen Raum, wo die Leute weniger umziehen oder auch mehr durch die persönliche Bekanntschaft mit den Augenärzten dann eine gewisse, ja, Compliance, eine höhere Compliance gegeben ist. Und das sind natürlich Sachen, dass wir diesen einzigartigen Datenschatz haben, das hebt uns von allen anderen ab. Wir haben Zugriff auf über 200 Augenarztpraxen weltweit, auf deren Daten mittlerweile. Und das Ganze wird natürlich von uns auch anonymisiert, dann zusammengeführt und ausgewertet und gibt uns wirklich sehr viele Möglichkeiten, neben unserer ersten Lösung für die AMD, jetzt eben zum Beispiel auch was für die diabetischen Augenerkrankungen oder für die Venenerschlüsse oder eben auch noch kleinere Subformen zu entwickeln, die vielleicht dann eher im asiatischen Raum sind. Also wir haben da frühzeitig auch versucht und dann zum Beispiel eben jetzt auch Zugriff auf einige Daten aus Japan. Das ist eben auch super wichtig für uns, weil dort eben die Verteilung dieser Netzhauterkrankung ein bisschen anders ist und es sogar eine besondere Subform gibt, die es so in Europa oder auch in den USA kaum gibt.
Ja, super spannende Einblicke. Also danke, dass du diese Einblicke auch teilst. Ich glaube, die sind für viele auch, die zuhören, wertvoll. Du hast jetzt schon ein paar Mal so ein paar Dinge angesprochen, wie dass ihr da einen Preis gewonnen habt, dass ihr mit den Weltmarktführern gesprochen habt. Jetzt seid ihr relativ kurz am Markt. Was waren jetzt aber so die wichtigsten Meilensteine, Erfolge, wo du sagst, da sind wir besonders stolz drauf, dass wir das erreicht haben?
Also unsere mitgründenden Ärzte, die haben das Ganze ja eben auch schon ein bisschen vorher erforscht. Also seit 2011 ungefähr haben sie dieses Teleophthalmologie-Netzwerk aufgebaut. 2018 dann wurden erste Forschungsprojekte damit begonnen, weil man einfach gesehen hat, es ist sozusagen mit menschlicher Macht kaum noch handelbar, diese Datenmengen. Und dann wurde das Ganze eben begonnen, mit KI auszuwerten in Münster dort. Das Ganze wurde dann eben auch gesponsert, unter anderem zum Beispiel eben auch von Pharmafirmen wie Novartis, die das Ganze einfach im wissenschaftlichen Interesse begleitet haben. Da muss man wirklich auch großen Dank für aussprechen. Und dank dieser ersten Erfolge wurde dann auch der Deutsche KI-Preis 2020 dafür gewonnen. Sicherlich die renommierteste Auszeichnung in dem Bereich. Und dann wurde eben entschieden, 2021 das Ganze jetzt auszugründen, weil sozusagen ein Prototyp erreicht war, wo man gesagt hat, das ergibt jetzt auch Sinn, dass man damit vielleicht mal auf andere Praxen zugeht. Was wir seitdem erreicht haben, ist, dass wir gleich 2022 sicherlich auch dank unserer Mitgründer dann gleich erste Forschungsprojekte mit vielen Pharmafirmen gemacht haben. Nach Novartis kam dann auch die Firma Bayer dazu. Das ist sozusagen aktuell der Weltmarktführer zusammen mit Regeneron in den USA. Die haben eine Partnerschaft und mittlerweile auch die Firma Roche, die als neue Firma damit drin ist. Das heißt, wir arbeiten jetzt gerade eigentlich schon mit allen großen Pharmafirmen auch zusammen, hier auf einer Forschungsseite, die natürlich auch ein Interesse daran haben, das Ganze zu fördern.
Ja, okay. Ja, super
Sorry, ich weiß nicht, ob da
spannend.
jetzt gerade im Hintergrund, Die Feuerwehr, hat man es gehört oder mal
Ja,
schnell?
aber alles gut, das gehört dazu, ne? Das ist eben dann auch wichtig, dass die da durchkommen, ne? Und schnell
Okay.
vorbeifahren und nicht vom Büro stehen. Notfalls schneiden wir es raus am Ende. Da kriegen wir hin.
Genau.
Gut.
Aber das waren jetzt eigentlich auch schon die Key-Highlights.
Perfekt. Super, Manuel. Lass uns also um dieses ganze Thema so ein bisschen abzuschließen, lass uns nochmal einen Blick in Richtung Deutschland werfen, Richtung dem deutschen Gesundheitsmarkt und dem Markteintritt. Du hast vorhin schon so ein paar Dinge auch angesprochen, wie CE-Zertifizierung oder jetzt gerade eben auch die Geschichte, wie das entstanden ist, auch aus dem Münsterland heraus und so weiter. Aber da, und das Spannende ist ja, du hast ja oder ihr habt ja den Blick auch auf andere Märkte. Was sind tatsächlich aber so die besonderen Herausforderungen, wo ihr sagt, die unterscheiden sich massiv vom Rest der Märkte und die haben uns vielleicht auch Kopfschmerzen bereitet oder das sind aktuell auch noch so Pain Points, die wir haben. Gibt es da Dinge, die du rausstellen kannst und auch nochmal vielleicht die Unterschiede aufzeigen?
In Deutschland, du hast ja auch gerade schon angesprochen, gibt es ja jetzt relativ viel Förderung für DiGAs, also eben digitale Gesundheits-Apps, die direkt beim Patienten ansetzen. Was ich sehr schade finde, ist tatsächlich, dass es eben anders als in anderen Ländern noch nicht so ein beschleunigtes Verfahren gibt, um eben Unterstützungssysteme für Ärztinnen und Ärzte oder auch andere Gesundheitsfachpersonen direkt zu vergüten. Das wäre sicherlich was Sinnvolles, weil ich glaube, dass der Impact dort zum Teil groß, wenn nicht fast sogar größer sein kann. So eine Regelversorgung, das dauert halt relativ lange, bis man mal irgendwann im EBM-Katalog angekommen ist, sag ich mal. Und so wird dann eben in vielen Fällen der Selektivvertrag quasi zum Standardvertrag. Ist sicherlich eine gute Variante, das so zu haben in Deutschland. Das haben viele andere Länder dafür nicht. Nur man muss sich damit eben halt sehr viel beschäftigen und dementsprechend die Zeit dafür einplanen. Von der Struktur her ist Deutschland tatsächlich ähnlich wie die USA dann doch eher so geprägt, dass wir eben sehr viele niedergelassene Augenärzte und Augenärzte haben. Das finde ich gar nicht schlecht. Ich finde das tatsächlich eigentlich relativ gut. Persönlich betrachtet, dass wir so eine gute Flächenversorgung dort haben. Also in vielen anderen Ländern wartet man noch viel länger auf einen Augenarzttermin. Gleichzeitig, was wir eben sehen, ist, dass dann eben viele Praxen noch nicht sehr digital sind. Und das führt eben dazu, dass sie eigentlich noch gar nicht den richtigen Zugriff auf die KI haben können, weil sie sozusagen noch mit einem sehr veralteten Bildbetrachtungssoftware arbeiten. Sie könnten eine viel neuere benutzen. Zum Teil sind diese Upgrades kostenpflichtig, zum Teil sind die aber auch kostenfrei. Und hier ist sicherlich sehr viel Arbeit zu tun, weniger auf unserer Seite, sondern mehr bei den Diagnostikherstellern, damit einfach alle eine wirklich auch interoperable Lösung nutzen, zu der sie ja eigentlich laut SGB V auch verpflichtet wären. Nur wiederum, hier ist auch mal Angebot und Nachfrage. Diese Lösung gibt es auch erst seit kurzem. Und insofern hoffe ich, dass jetzt dort ein großer Push durch die Hersteller passiert, das Ganze wirklich flächendeckend alle eine aktuelle Bildbetrachtungssoftware bekommen und hoffentlich auch nicht zu besonders herausragenden Kosten, damit sie dann eben auch solche KI-Unterstützungen für sich nutzen können.
Ja, gebe ich dir komplett recht und es wird spannend zu sehen, wo sich das hinentwickelt, weil Selektivverträge sind sicherlich eine Lösung, haben vielleicht den Vorteil, wenn man es mal so gegenüberlegt, also meine persönliche Meinung gegenüber DIGAs, du bist dann halt erstmal mit dem Selektivvertrag bei den Kassen gesetzt und hast nicht diese ständige Veränderung, die du mitgehen musst unter Umständen, hat aber auch auf der anderen Seite Nachteile. Also ist komplett nachvollziehbar. Also auch da danke mal für deine Einblicke und deine Einschätzung. Lass uns mal kurz zu dir kommen. Das ist immer so eine ganz spannende Frage, die wir ja tatsächlich auch jedem Podcast-Gast stellen. Deine Person, wir reden ja immer viel über Gesundheit und da ist jetzt die Frage, gibt es ein Ritual? Ich meine, du hast gesagt, du hast Nachwuchs, da ist es manchmal ein bisschen schwierig zu timen, aber gibt es ein Ritual, wo du sagst, das ist für mich wichtig, um gesund in den Tag zu starten?
Gute Frage bei mir. Ich bin tatsächlich Spätarbeiter, also ich setze mich gerne dann abends nochmal irgendwie von 9 bis 12 hin und arbeite ein bisschen was weg, wenn die Kids sozusagen im Bett sind. Und ich meine, für mich das Wichtigste, um gut den Tag zu starten, ist, dass ich nicht zu spät ins Bett gehe. Was ich ganz gerne mache, ist dann tatsächlich, also irgendwann schaltet sich mein WLAN zu Hause aus und dann gehe ich nochmal beim Großen vorbei, decke den nochmal zu. Das hilft mir dann wirklich auch so rauszuswitchen vom Arbeitsmodus in den Schlafmodus. Im Best Case schaffe ich sogar nochmal ein paar Seiten aus dem Buch zu lesen und ja, kann dann tatsächlich, was ja vielleicht bei manchen Gründern anders ist, auch dann sehr gut schlafen, stehe dann um 7:45 auf, also relativ spät für jemanden mit Kindern. Und mit einer kleinen kalten Dusche geht es dann eigentlich auch sofort quasi ohne Frühstück direkt los. Den Großen beim Kindergarten, die Kleine bei der Kita abliefern und dann ab ins Büro. Das ist für
Okay.
mich ein perfekter Start in den Tag und auch nochmal eine Möglichkeit, dann auf dem Fahrrad beim Kinder wegbringen, schon mal so den Tag für sich ein bisschen durchzuplanen.
Ja, kann ich komplett nachvollziehen, ne? Also mit dem Fahrrad zur Kita fahren, wenn es möglich ist, im
Frischer Wind
Anhänger.
im
Frischer
Gesicht.
Wind, genau. Kann ich komplett nachvollziehen. Mache ich auch, wenn es möglich ist, ne? Mache ich das auch, um, da kriegt man einfach tatsächlich nochmal einen Kopf frei morgens, ja?
Ja.
Und kann dann nochmal entspannt auch in die Kita rein und das Kind in aller Ruhe dann fertig machen für den Kita-Alltag und ist dann aber auch schon mal, ne, wirklich mit frischer Luft gesegnet und durchgeblasen sozusagen am Ende. Ja, bringt mich direkt zur nächsten Frage. Auch das ist so eine Frage, wo wir mal sagen, es gibt ja ganz viele Gesundheitsmythen, ja, wo wir jeden Gast dann auch tatsächlich stellen. Es hat sich so etabliert. Gibt es einen Gesundheitsmythos? Wir haben da jetzt in den vergangenen Folgen schon sehr viel gehört, wo du sagst, also das ist einfach ein Mythos, der muss jetzt aus der Welt geschafft werden. Hast du da irgendeinen besonderen, ja, eine besondere Anekdote oder Geschichte auch dazu?
Ja, da fällt mir ein Beispiel zu ein. Also was ich jetzt in meinem letzten wie auch im aktuellen Startup immer wieder erlebe, ist, dass halt die beste und wirksamste Therapie ist halt komplett nutzlos, wenn die Patienten nicht verstehen, warum sie das brauchen oder es einfach so nicht akzeptieren. Ein Beispiel aus meinem letzten Startup zum Beispiel, da gab es sehr teure Prothesen, die im Regal verstaubt sind, weil das Kind oder auch die Erwachsenen sich quasi dafür geschämt haben und es eben einfach nicht genutzt haben. Oder jetzt übertragen auf das aktuelle Startup, das sehe ich jetzt zum Beispiel auch bei meinem Opa selber. Keiner konnte ihm halt so richtig sagen, wie es denn jetzt weitergeht mit, er bekommt Injektionen, er hat auch gemerkt, da tut sich was, aber irgendwie wird es dann doch wieder leicht schlechter und ja, dann ist er halt ein paar Mal nicht gekommen. Und mittlerweile sieht er eben sehr, sehr schlecht auf einem Auge, also ist dort auch sehbehindert. Das zweite Auge hat jetzt natürlich auch angefangen. So ist das dann eben in der Regel, dass das zweite auch dazu kommt. Jetzt ist er natürlich deutlich mehr compliant, wie man das früher so genannt hat. Und das ist einfach für mich eine Frage, wie kann man dieses Verständnis erzeugen? Also wir sehen eben, dass gibt es eine aktuelle Studie auch von 2021, eine große Real-World-Studie aus Deutschland, Perseus. Nur 600% der Patienten sind regelmäßig zu ihren Terminen gekommen und überhaupt nur 38% der Patienten waren nach 2 Jahren überhaupt noch in der Therapie. Und das ist was, also wenn wir da die Patienten nicht mitnehmen und die Gesundheitsfachkräfte zum Beispiel mit KI oder was auch immer unterstützen, also diese Compliance müssen wir erreichen. Wir stecken wirklich zu Recht Milliarden in Deutschland in diese Blindheit verhindernden Medikamente und akzeptieren dann aber gleichzeitig, dass fast niemand das in der geforderten Frequenz erhält und 2 Drittel nach kurzer Zeit schon wieder ausgestiegen sind. Also mit 2,5 höheren Folgekosten für das Gesundheitssystem, wie schon erwähnt. Und das waren nur die direkten Kosten. Indirekte Kosten jetzt für Diabetiker zum Beispiel, die aus dem Berufsleben ausscheiden, sind ja noch gar nicht mit reingerechnet. Und die Ärzteverbände, das finde ich total toll. Wir kooperieren sehr eng in Deutschland mit den Ärzteverbänden, als auch die Industrie. Die haben das erkannt und unterstützen jetzt uns eigentlich durch die Bank weg. Und was jetzt eigentlich nur noch fehlt, ist so ein gewisser Anreiz für eine schnellere Verbreitung. Zum Beispiel durch die Kassen in Form von einer Vergütung oder ähnlichem. Damit wir wirklich da mal rauskommen. Nicht nur die Wirksamkeit des Medikaments zählt, sondern auch, wird sie angenommen zur richtigen Zeit, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Dosis, am richtigen Ort. Das müssen wir schaffen und hinbekommen. Und da arbeiten wir dran.
Ja, super. Das ist auch wieder eine super Überleitung. Man könnte gerade meinen, wir haben im Vorfeld alles komplett abgestimmt. Aber das ist der Ausblick, so ein bisschen in die Zukunft. Da ist tatsächlich meine Frage oder da ist die Frage, was habt ihr vor und wo siehst du oder was seht ihr euch in den, sagt immer so schön, mittelfristig nächsten 3 bis 5 Jahren? Und was sind da euch auch Meilensteine in der Technologie oder jetzt in der Vergütung, du hast gerade angesprochen, die ihr besonders da im Fokus habt und treiben möchtet?
Ja, also unsere große Vision, als Startup braucht man ja auch mal eine Vision, die man vielleicht auch ein bisschen mal rausträgt. Und ich betone, das ist jetzt kein medizinischer Claim, aber wir haben für uns durchgerechnet und das ist durchaus realistisch, dass wir bis 2030 1 Million zusätzliche Menschen vor Blindheit bewahren wollen. Also wirklich vor einem dauerhaften, permanenten Sehverlust. Und dafür müssen wir natürlich weit mehr Menschen auch unterstützen in ihrer Therapie, insbesondere in Ländern wie USA, Japan oder Europa. Idealerweise ist das bis dahin eben auch vergütet in vielen von diesen Ländern, was natürlich ja, einen Einsatz durch die Ärzte sicherlich erleichtern würden. Und gerade in diesen Ländern adressieren wir eben mit unserer dann ausgebauten Präzisionsmedizin-Plattform für die Netzhauttherapie 2 Drittel aller Blindungsursachen. Wenn wir uns jetzt ein bisschen konkreter vorstellen, wenn mein Opa 2030 oder nehmen wir gerne 2025 zu seiner Augenärztin geht, dann wäre das halt ideal, wenn sie ihre Therapieplanung einerseits natürlich mit der Bildgebung macht, aber dann eben auch KI unterstützt. Sie sieht dann vielleicht zum Beispiel, dass das mit einem mit der aktuellen medikamentösen Therapie ist eben keine Verlängerung des Behandlungsintervalls möglich, sondern er bleibt dann halt bei 6 Wochen, wo er aktuell steht und muss jede 6 Wochen kommen für eine Spritze. Und vielleicht überlegt sie sich dann, dass eben auf Basis von, vielleicht kann das die KI dann auch schon vorhersagen, von neueren Medikamenten, die etwas stärker sind, aber auch mehr Nebenwirkungen haben vielleicht, eine längere Extension möglich wäre, also dass er dann nur noch alle 2, 3 Monate kommen müsste. Das wäre natürlich für beide ein Riesengewinn. Und das wäre dann eben auch eine Möglichkeit, so einen Switch einzuleiten. Und sie kann ihm dann wirklich auch die möglichen Veränderungen der Therapie potenziell vorhersagen. Das ist natürlich nie in Stein gemeißelt und muss dann immer eng gemonitort werden. Aber das wäre sozusagen vielleicht die Vision, was ich jetzt für ganz konkreter für meinen Opa sehen würde. Und die Meilensteine, die wir dafür erreichen müssen, die lassen sich relativ schnell aufzählen. Also wir brauchen natürlich erstmal die Zulassung jetzt dieses Jahr. Dann, wenn die dann mitstellen, da mitspielen, die sind ja gerade etwas MDR gebeutelt, dann fokussieren wir uns erstmal auf die Länder, wo wir eben eine schnelle Erstattungsmöglichkeit sehen, da wir dort dann eben auch gerade relativ schnell vielleicht eine breite Verbreitung finden können. Jetzt eben nicht nur so die 10 innovativen Augenärzte, sondern wirklich 20, 30, 40% relativ schnell. Wir wollen Wirksamkeitsstudien im Markt selber durchführen, gemeinsam auch mit Partnern. Das kann aus der Industrie sein, das kann gefördert sein durch öffentliche Gelder, das kann auch eigene Mittel sein, wo wir dann nachweisen, es hat diesen Effekt, den wir uns erhoffen. Vielleicht nicht eine Verdreifachung der Outcomes und eine Verdopplung der Persistenz, also der Compliance, das werden wir sicherlich nicht erreichen. Aber selbst wenn wir nur 10% schaffen, das wäre phänomenal. Also wir gehen aktuell noch von deutlich weniger aus, aber einem signifikanten Beitrag. Wir werden auch weiterhin KI-Akzeptanzstudien eben wie in München oder Augsburg unterstützen. Wir wollen die Zulassung in den USA erreichen. Und wir sehen eben, dass diese Trends, die ich jetzt schon angesprochen hatte, diese Interoperabilität in Deutschland, wo wir noch nicht ganz so gut dastehen, in den USA wird das schon stärker forciert. Da gehen die Augenärztinnen und die Ärzte, die FDA gehen da zusammen hin und sagen, macht. Und wenn ihr das nicht macht, dann werdet ihr eben nicht mehr in öffentlichen Krankenhäusern, zum Teil auch jetzt in privaten Augenarztketten eingesetzt werden, erfüllt bitte diese Standards wie DICOM. Und ich denke mal, das wäre auch für Deutschland ein großer Schritt nach vorne, weil was wir in Corona gesehen haben, das wollen wir alle nicht nochmal erleben, dass diese Gesundheitsdatensilos einfach Menschen gefährden. Das brauchen wir nicht nochmal.
Vielen lieben Dank, Manuel, an der Stelle. Super Schlusswort, lasse ich so stehen. Dann die letzte und vielleicht auch in Anführungszeichen wichtigste Frage. Also wirklich danke nochmal für die spannenden Einblicke. Aber es ist natürlich jetzt wichtig, du hast gerade so ein bisschen angerissen. Also zum einen, wo findet man dich und DeepEye? Das würden wir dann auch in die Shownotes packen. Und vor allem, wer darf und muss sich unbedingt melden, wenn er diese Folge hört mit dir?
Also uns findet man am besten natürlich auch online, entweder auf unserer Webseite, die können wir dann gerne einmal verlinken, deepeye-medical.com, oder auch auf LinkedIn kann man uns folgen, da gibt es regelmäßige Updates. Wir unterstützen demnächst auch tatsächlich einen neutralen, also nicht unseren Newsletter für KI in der Augenheilkunde. Also auch wer daran Interesse hat, gerne einmal kontaktieren. Ich selber bin auf LinkedIn ganz gut zu erreichen. Und es gibt sonst natürlich auch viele Kontaktformulare auf unserer Website. Wir suchen eben vor allen Dingen nach Augenärztinnen und Augenärzten, die Interesse daran haben, vielleicht die Versorgung, also vor allem diese IWOM-Versorgung, die es jetzt hier speziell betrifft, vielleicht zu verbessern und noch weiter zu optimieren in Zukunft. Wir suchen immer nach Studienteilnehmern. Wir rekrutieren gerade aktiv für 3 verschiedene Studien, auch für Partner eben zum Teil mit. Auch das kann man wiederum alles bei uns auf der Website sich direkt anschauen und auch dort kontaktieren. Wir suchen aber auch immer wieder nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder auch sonst Leuten aus dem Gesundheitssystem, die offen sind für einen Dialog, wie wir das Ganze gestalten können. Wir wollen da eigentlich keinen Einzelweg gehen, sondern deswegen, wir haben uns immer viel Zeit genommen und arbeiten seit 2 Jahren eben schon mit diesen Diagnostikherstellern und Pharmaherstellern zusammen. Das dauert auch häufig so lange, bis so eine Kooperation dann richtig lutscht, sage ich mal, und gleich ist es auch bei den Verbänden. Auch hier, wir wollen den Weg gemeinsam gehen und hier keine Insellösung bauen, irgendwie mit einer Partei zusammen, sondern eben das Ganze im Sinne aller Augenärztinnen und Augenärzte in Deutschland auf die Beine stellen. Und wenn da irgendjemand ist aus dem Gesundheitssystem, der da auch Interesse dran hat, einfach mal in Austausch gehen und wir können sonst auch immer gerne weiterleiten an Ansprechpartner von solchen Verbänden oder auch Industriepartnern.
Wunderbar. Wir packen die wichtigsten Links in die Shownotes, lieber Manuel. In jedem Fall, Ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit, für die spannenden Einblicke in ein wichtiges Thema, auch mit einem sehr hohen Impact, also meine persönliche Meinung, sehr wichtiges Thema, jetzt unabhängig jetzt nur für jeden Einzelnen, glaube ich, elementar wichtig, Sehkraft zu erhalten und zu sichern. Ja, wir werden den Weg auf jeden Fall weiter verfolgen, sind gespannt, was sich da noch alles ergibt. Ich sage danke für deine Zeit, für die Einblicke. Ja, und wir hören uns ja nächste Woche dann nochmal in der Quick-Win-Folge. Da freue ich mich dann schon drauf. Ja, vielen lieben Dank, Manuel, und euch und dir alles Gute.
Danke, Matthias.